Es ist ja nicht von ungefähr, dass der Dienst des Herrn Jesus mit dieser Begebenheit eingeleitet wird in den Berichten der Evangelien. Das Erste, was wir von ihm lesen, diese bezeichnende Begebenheit. Und es ist ja alles für uns zum Vorbild aufgeschrieben, damit wir eben den Mut nicht verlieren, wenn wir in solchen Situationen sind. Und damit wir auch wissen, wie wir handeln können, weil wir auf ihn schauen und schauen, wie hat er es gemacht. Und das ist das, was das Wort Gottes ja so wertvoll macht. Es ist anwendbar in jeder unserer Lebenssituation. Es gibt keine einzige Lebenssituation in deinem Leben, wo nicht das Wort Gottes anwendbar wäre. Und konsultierbar, was muss ich jetzt tun? Und es gibt uns Antwort darauf. Nicht eine einzige Situation. Ich möchte die Verse 1 bis 15 vom Lukas 4 lesen. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von mir, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Ja, ein Text, der uns sehr viel zu sagen hat. Wir können ihn unmöglich in einer Predigt behandeln. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, wie wichtig dass dieses Thema für uns ist. Das Thema der Versuchung. Und das eigentliche, das darunterliegende Thema, geht nicht in erster Linie um die Versuchung, habe ich gemerkt bei der Vorbereitung. Es geht eigentlich in erster Linie um das Thema des Gehorsams. Des Gehorsams. Da steht also in Vers 1, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan, wo er ja getauft wurde, von Johannes, kehrte er zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Der Herr Jesus, der ja seit je bei Gott war, weil er selber Gott war, weil er wesensgleich mit Gott war und ist. Und dieser Herr hat seine Gestalt als Gott abgelegt, sagt uns der Philipperbrief. Er hat seine Wesensgleichheit mit Gott freiwillig abgelegt, um Mensch zu werden, um ein Mensch aus Fleisch und Blut wie wir zu werden. Doch ohne Sünde, haben wir gehört. Er war genau wie wir. Man hätte dem Herrn Jesus Blutdruck messen können, Blut abnehmen können. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut wie wir. Kein bisschen war seine Anatomie oder Physiologie anders oder höher oder einfacher oder weniger mit Schwachheit und Anfälligkeit behaftet als unsere. Er hat das getan, um den Heilsplan Gottes zur Rettung von uns Menschen ausführen zu können. Und so war er zwar zu 100% Mensch geworden, mit allen Schwachheiten und Begrenztheiten, die wir so gut kennen. Aber er war als Mensch, was lesen wir hier im Vers 1? Er war voll Heiligen Geistes, beziehungsweise erfüllt mit dem Geist von Gott. Und obwohl er Gott war, tat er als Mensch nicht seinen eigenen Willen. Nicht das, was ihn gerade jetzt als Mensch gut dünkte, sondern das, wozu der Geist Gottes und somit Gott, der Vater selber, ihn führte. Jetzt denken wir an uns selber. Als Gläubige, als Kinder Gottes sind auch wir, ja, ganz normale Menschen aus Fleisch und Blut, mit allen Schwachheiten und Begrenztheiten. Wie gut kennen wir die? Und jetzt diese geistliche Wahrheit. Auch wir können, genau wie der Herr Jesus selber, voll Heiligen Geistes werden. Wir sollen voll Heiligen Geistes werden. Epheser 5,18. Werdet voll Geistes oder lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das heißt doch nichts anderes als, dass es tatsächlich möglich ist, für jedes Gotteskind so voll Geistes zu sein, wie der Herr Jesus voll Geistes war. Erfüllt mit dem Geist Gottes. Es ist überhaupt keine Frage irgendwelcher Äußerlichkeit, irgendeiner Ausbildung, dass wir Professor, Doktor der Theologie sein müssten, um das zu werden. Im Gegenteil, das ist eines der größten Hindernisse, voll Geistes zu werden. Wir müssen nicht dieses oder jenes können. Es ist vielleicht keine Frage unseres Intellektes, unserer Begabung. Jedes Kind Gottes, so einfach wie es gestrickt sein mag, oder so kompliziert und eigenwillig, für jedes Kind Gottes ist es möglich, voll Geistes zu werden. Und dies wird sich natürlich in den praktischen Auswirkungen zeigen. Wir wollen uns kurz fragen, was bedeutet es denn, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein? Oder zu was führt es, wenn ich mit dem Heiligen Geist Gottes erfüllt bin? Ist auch eine Möglichkeit der Selbstprüfung. Beurteile dein eigenes Leben. Ich beurteile mein Leben. Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, bedeutet, ich tue nicht mehr das, was ich am liebsten möchte. Sehen wir aus unserem Text hier. Sondern nur noch das, was Gott will, dass ich es tue. Das ist ein Zeichen der Geistesfülle. Mit allem, was ich bin und was ich habe, gebe ich mich völlig Gott hin. Ein Zeichen der Geistesfülle. Für mich ist jedes Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das heißt, jedes Wort, das von ihm ausgegangen ist, also die ganze Bibel, ist für mich entscheidend wichtig. Und ich will jedem seiner Befehle, seiner Anweisungen, seiner Gebote vollkommen gehorsam sein. Zeichen der Geistesfülle. Das Wort Gottes wohnt reichlich in mir. Kolosser 3,16. Das heißt, das macht eine Aussage darüber, womit ich mich zum größten Teil in meiner zur verfügbaren Zeit beschäftige. Ich beschäftige mich so viel wie möglich mit der Bibel. Lesen, forschen, im Wort arbeiten, auswendig lernen und so weiter. Das sieht nicht für alle von uns gleich aus. Aber es trifft für alle zu, dass wir, wenn wir mit dem Geist erfüllt sind, uns so viel wie möglich mit dem Wort beschäftigen würden. Wie könnte ich sonst dem Wort gehorsam sein in allem, wenn ich mich nicht reichlich damit beschäftige? Ein weiteres Zeichen, dass jemand voll Geistes ist. Ich dulde keine bewusste Sünde in meinem Leben. Das heißt, ich belasse sie nicht einfach. Das heißt nicht, ich begehe keine Sünde mehr. Sondern es heißt, wenn ich in Sünde gefallen bin, und das tun wir alle immer wieder, dann bekenne ich sie meinem Herrn sofort und nehme seine Vergebung und seine Reinigung an. Ich rechtfertige auch nicht einfach eine falsche Haltung oder Einstellung in meinem Leben. Oder ich lasse auch nicht einfach Gras wachsen über eine Situation des Unrechts in meinem Leben. Sondern ich beseitige dieses Unrecht, sobald es mir bewusst wird, mit seiner Hilfe. Zeichen der Geistesfülle. Und als letzter Punkt, den ich erwähnen möchte, ich bin frei. Ein Zeichen der Geistesfülle ist Freiheit in Christus. Ich bin frei von meinem Selbst, von meinem Ego. Mein Ego ist nicht mehr die treibende Kraft in meinem Leben, die mich bisher geknechtet und versklavt hat. Ich bin frei von meinem Ego. Und die treibende Kraft ist er, der Heilige Geist. Der Herr Jesus wurde ganz selbstverständlich vom Geist in die Wüste geführt. Er wurde nicht vom Geist auf den Thron geführt. Nein, in die Wüste. Aber der Herr Jesus war frei von seinem Ego. Und er hat willig Ja gesagt zu diesem Weg. Wir sehen hier, wie jedes Detail aus dem Leben des Herrn Jesus geschrieben ist zu unserem Vorbild. Fragen wir uns doch, warum wurde der Herr vom Geist in die Wüste geführt? Warum? Wir lesen es hier ja. Um vom Teufel versucht zu werden. Ja, was ist denn das Ziel des Teufels, wenn er jemanden, das heißt zum Beispiel uns Gläubige, versucht? Was ist das Ziel des Teufels, wenn er uns versucht? Er möchte uns verführen. Verführen. Er will die Gläubigen, wenn er sie versucht, er will sie, wenn irgend möglich, verführen. Das heißt, auf seinen Weg bringen und somit unter seine Macht und Herrschaft bringen. Das ist auch der Grund, warum der Teufel nicht in diesem gleichen Sinne die Weltmenschen verführt. Oder versucht, muss ich sagen. Warum versucht er die Weltmenschen nicht? Sie sind schon verführt. Sie sind schon unter seiner Macht, unter seiner Herrschaft. Sein Ziel mit den Weltmenschen ist, sie noch weiter, tiefer und tiefer und tiefer und tiefer zu bringen. Bis sie alles Mögliche macht, woran er Freude hat. So viel Menschen wie möglich umbringen zum Beispiel. Leid stiften, Tränen verursachen, Kriege anzetten. Das ist der Weg, den er mit den Weltmenschen geht. Er muss sie nicht versuchen. Aber uns versucht er, wie er den Herrn Jesus versucht hat. Und genau das hat er auch mit Eva gemacht, im Garten Eden. Er hat sie zuerst versucht und betört. Und sie ist darauf eingegangen. Und er konnte sie dann verführen, so dass sie sich ihm unterwarf. Und tat, was er wollte. Noch einmal die Frage, warum wurde der Herr vom Geist in die Wüste geführt? Weil er, der Herr Jesus, in allem Mensch sein sollte. Wie wir. Ohne Sünde. Weil er in aller menschlichen Schwachheit und Begrenztheit sein sollte. Und er wurde in die Tiefen dieser Schwachheit und Begrenztheit geführt mit diesem Ereignis hier. Um uns ein Vorbild zu geben. Wir wollen kurz Hebräer, der so viel dazu zu sagen hat, aufschlagen und ich lese einfach Kapitel 2, Vers 18. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Der Herr Jesus kann dir helfen, wenn du versucht wirst. Und wenn du ein echtes Kind Gottes bist, dann wirst du versucht werden, dann wirst du versucht. Und wer kann helfen? Er kann helfen. Darum wurde er vom Geist in die Wüste geführt, weil auch wir, solange wir auf dieser Erde sind, in der Wüste sind, geistlich gesehen, in der Fremdlingschaft und somit den Versuchungen des Teufels voll ausgesetzt sind. Und eine weitere Frage: Warum wurde der Herr Jesus vom Teufel intensiv und immer wieder versucht? Wir lesen es ja in unserem Kapitel, dann auch im Vers 13, und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Gott hat es schon genau bemessen, wie viel. Aber Tatsache ist, immer wieder durfte der Teufel ihn versuchen. Warum war das so? Es ist ein Beweis dafür, dass er 100% Mensch geworden war. Und aus der Perspektive Satans war der Grund, dass er ihn immer wieder versuchte, natürlich. Er versuchte alles, um zu verhindern, dass der Herr Jesus seinem Vater kompromisslos gehorsam war. Dass der Herr Jesus als sündloses Opferlamm Gottes die Sünden der Menschen auf sich nehmen könnte und nach Golgatha gehen würde. Mit allem hat er versucht, das zu verhindern. Warum wurde der Jesus so intensiv versucht? Aus der Perspektive Gottes. Warum ließ Gott dies zu? Damit der Herr Jesus als Mensch, wie wir Menschen sind, den kompromisslosen Gehorsam zum Vater lernte. Und das ist jetzt doch eine erstaunliche Tatsache. Dazu wurde der Herr Jesus andauernd wieder vom Teufel versucht. Da müssen wir jetzt wieder in den Hebräerbrief. Kapitel 2, ich lese noch einige Verse vorher. Ich lese Vers 9 und 10 von Hebräer 2. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Da muss man vielleicht kurz dazu sagen. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger. Das heißt eigentlich, würde man vielleicht besser hier übersetzen, der für kurze Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, um den Tod erleiden zu können, heißt das eigentlich vom Griechischen her, wegen des Todesleidens, wegen des Erleidens des Todes. Ist das nicht bewegend und eindrücklich? Der Herr Jesus wurde freiwillig. Wer ist Jesus? Gott selber. Gott selber. Er wurde es freiwillig selber niedriger als die Engel, die er geschaffen hat. Was bedeutet das? Niedriger als wer? Als Satan. Geistlich gesehen, niedriger als Satan. Für kurze Zeit, für die Zeit seines Erdenlebens. Wozu? Damit er den Tod erleiden könnte. Für uns alle. Ich lese Vers 10. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist. Die Rede ist vom Herrn Jesus. Da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, eben durch seinen Gehorsam, den Urheber ihres Heils, nämlich unseres Heils, durch Leiden zu vollenden. Da sagt die Bibel, es war angebracht, es war angemessen, dass der Herr Jesus diesen Weg, diese Leiden durch, und hier wird in erster Linie von seinem irdischen Leben vor dem Kreuz gesprochen, dass er durch diese Leiden ging, um einmal am Kreuz die Vollendung zu erlangen. Es gibt kein Heil ohne Leiden. Es gibt kein ewiges Leben ohne Tod. Ich lese noch Vers 14 und 15. Da nun die Kinder, jetzt ist wieder von uns die Rede, von dir und mir, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben. Was heißt es, an Fleisch und Blut Anteil zu haben? Es heißt, bedeutet einfach Mensch zu sein. Und damit, weil wir an Fleisch und Blut Anteil haben, sind wir dem Tod geweiht. Jeder Mensch hat Anteil am Fleisch und Blut und ist damit ein Todgeweihter. Und darum wurde Jesus ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und da steht hier, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Der Herr Jesus musste in eine Gestalt kommen, um den Tod erleiden zu können. Es gab nur einen Weg, 100% Mensch zu werden mit all diesen Schwachheiten. Und dann sagte die Stelle hier weiter aus, die Macht des Todes lag in den Händen des Satan, weil er die Sünde kreiert hat, weil er rebelliert hat gegen Gott und damit hat er den Tod geschaffen. Nicht Gott hat den Tod geschaffen. Oder die Sünde. Oder die ewige Verdammnis. Der Teufel hat sie bewirkt. Durch seine Rebellion. Und in dem Sinn hat er auch die Macht über den Tod. Es war in seiner Hand, so viele Menschen wie möglich in den Tod zu bringen. Und die Menschen werden alle sterben. Und doch hat er die Macht des Todes nicht mehr. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Dieser Siegesruf des Herrn Jesus. Und dann lesen wir noch Hebräer 5, 7 bis 9. Dieser, nämlich unser Hohepriester, unser Herr, nach der Ordnung Melchisedeks, dessen, der keinen Anfang hat und kein Ende, der in Gerechtigkeit und Frieden regieren wird. Das ist alles in diesem Ausdruck Melchisedek drin. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches, also als er Mensch war, sowohl bitten als auch flehen, mit lautem Rufen und Tränen, dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, das heißt, obwohl er Gott war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Diese tiefen geistlichen Zusammenhänge, das ist die Tiefe, das Fundament des Heilsplanes Gottes, was hier formuliert wird. Er, der ohne Sünde war, das heißt auch ohne Ungehorsam, musste trotzdem als Mensch den vollkommenen Gehorsam zum Vater lernen. Ja, wie viel mehr denn wir, die wir die alte Adamsnatur, das heißt das Fleisch voller Sünde, noch an uns haben. Wie viel mehr denn wir? Wenn also der Herr Jesus durch Versuchungen und Leiden gehorsam lernte und so von Gott in seinem Menschsein vollendet wurde, so werden auch wir nur durch Segensgaben Wohlergehen und Freude kompromisslosen Gehorsam lernen. Nein, nur durch Versuchungen und Leiden Gehorsam lernen. Wir sind nicht anders, besser als der Herr Jesus. Im Gegenteil. Ich lese Lukas 2, die Verse 2 und 4 noch einmal. Und 40 Tage wurde er vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Vielleicht nur kurz der Hinweis über die synoptischen Evangelien, wo das auch beschrieben wird, Markus und Matthäus. Im Markus-Evangelium nimmt das ganze Ereignis eigentlich nur zwei Verse ein, da Markus fasst das sehr, sehr kurz, aber dort steht, dass er eben in der Wüste war, vom Teufel versucht wurde und dass er bei den wilden Tieren war und die Engel dienten ihm. Das lernen wir noch dazu aus dem Markus-Evangelium. Bei Matthäus, auch im Kapitel 4, vielleicht lesen wir dort einfach die drei ersten Verse. Matthäus 4, 1 bis 3. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Das ist doch sehr wichtig und interessant hier. Wird der Teufel ganz klar beschrieben, sein Wesen sofort kommt an den Tag. Er ist der Versucher. Das wird uns noch weiter etwas beschäftigen dann. Und wenn wir das fertig lesen würden in Matthäus, würden wir merken, dass die Reihenfolge von der Versuchung 2 und 3 gerade umgekehrt sind bei Matthäus. Wir wissen nicht sicher, was der Grund dafür ist, warum der Geist Gottes es wollte, dass Matthäus diese Reihenfolge hat, Lukas die andere. Es gibt sicher einen Grund dafür, ich weiß ihn nicht. Aber es ist der Wille des Geistes Gottes so gewesen. spielt ja auch eigentlich für uns nicht eine entscheidende Rolle. Die Engel haben ihn sicher in diesen 40 Tagen mit Trinkwasser versorgt. Da können wir ja ganz sicher sein. Aber er aß 40 Tage nichts. 40 Tage, das sind fast 6 Wochen. Stellt euch das mal vor. Wenn ein Mensch 6 Wochen nichts isst, welch ein Kampf gegen den Körper, gegen das Fleisch. Und gleichzeitig in dieser Zeit war es dem Teufel erlaubt, ihn zu belästigen und zu versuchen. Können wir auch nur annähernd meinen, wir hätten eine ganz speziell schwierige Situation in unserem Leben. Der Herr Jesus hätte vielleicht vieles einfacher gehabt als wir. Nein, nicht annähernd können wir so etwas denken. Und da steht so, zuletzt war er hungrig. Ja, auch wieder ein Beweis seiner vollen Menschlichkeit. Und genau hier, in dieser großen körperlichen Schwäche, greift Satan ihn an und sagt, jetzt beweise doch, dass du Gottes Sohn bist und mach dir aus den Steinen Brot. Und mal ganz ehrlich, was wäre denn falsch daran? Das ist doch nicht falsch. Gott will doch, dass du wieder isst. Es war eine überaus große und gerissene Versuchung. Sie ist ja scheinbar doch nicht direkt gegen den Willen Gottes. Satan wusste, wenn er den Herrn nur ein einziges Mal dazu bringen könnte, seinen Willen zu tun, also Satans Willen zu tun, anstatt Gottes Willen, so hätte er ihn ausgeschaltet, unwürdig gemacht, den Heilsplan Gottes auszuführen. Den Willen Satans zu tun, bedeutet immer gegen Gott zu handeln und damit zu sündigen. Und Sünde tötet. Sünde tötet. Und jetzt wollen wir das ganz genau betrachten. Was tut der Herr Jesus? In diesen Umständen, in dieser Verfassung, in dieser Situation. Was tut unser Herr hier? Wir können das eigentlich zusammenfassen und sagen, er lebt uns hier Epheser 6, 16 vor. Schlagen wir doch den Epheserbrief auf. So eindrücklich lebt er uns dieses geistliche Gebot hier vor, das wir in einer solchen Situation tun sollen. Vor allem aber, schreibt Paulus den Ephesern, er schreibt ja über den geistlichen Kampf gegen die himmlischen Mächte, gegen die dämonischen Weltbeherrscher. Und da schreibt er, vor allem aber, ergreift den Schild des Glaubens. Gemeint ist ein Langschild, der den ganzen Körper von oben bis unten deckt. Ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und das waren wahrhaftig feurige Pfeile des Bösen, die hier auf den Herrn gerichtet wurden. Ja, jetzt müssen wir gut kombinieren. Was heißt Glauben? Was heißt Glauben? Wer kann mir weiterhelfen?
Sich vor Gott beugen.
Ja. Sich Gott unterwerfen. Seinen Willen tun bedeutet Glauben. Glauben heißt also Gehorsam. Gehorsam. Und der Herr Jesus tat hier in erster Linie was? Er gehorchte Gott und nicht Satan. Alle vorigen Pfeile sind nur so abgeprallt. Er unterwarf sich dem Willen Gottes. Gleich Glauben, gleich Gehorchen. Genau das lesen wir ja so eindrücklich auch vom Leben Abrahams. Hebräer 11, wir schlagen es jetzt nicht auf. Aber durch den Glauben steht dort. Gehorchte Abraham Gott. Und hier lädt es uns der Herr Jesus so eindrücklich vor. Auch wir sollen erstens abwehren in der Versuchung. Abwehren. Das heißt, uns verteidigen mit der göttlichen Waffenrüstung. Und wir haben jetzt gerade gelesen, was das konkret heißt. Gott uns unterwerfen, seinen Willen tun. Also Gott glauben in der Versuchung. Das Erste, was du tust in der Versuchung, Gott glauben. Und zweitens, das lesen wir, lebt uns der Herr ja auch so eindrücklich vor. Zweitens, entgegnen. Das heißt, Gegenangriff machen. Mit dem Schwert des Geistes. Epheser 6. Mit dem Schwert des Geistes, dem Wort Gottes. Vers 17 im Epheser 6. Gegenangriff mit dem Wort Gottes. Wie gut, wenn wir dann voll sind mit dem Wort Gottes und mit dem Geist Gottes. Wie gut. Der Herr zitiert hier das Wort Gottes. Beachten wir, was für eine tiefe geistliche Wahrheit in dieser Aussage des Wortes steht. Ich bin überzeugt, dass die meisten von uns, vielleicht wir alle, dieses Wort, das der Herr hier entgegnet, noch nicht wirklich verstanden haben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Zitiert nach Matthäus 4,4. Brot kann ja gerade mal den Körper für eine kurze Zeit erhalten. Aber Brot gibt kein wahres Leben. Und was tut die ganze Welt? Sie jagt Brot nach. Brot, Brot. Manchmal heißt es anders als Brot. Aber es ist genau das gleiche Prinzip. Für kurze Zeit dieses Leben erhalten. Für kurze Zeit angebliche Freude geben. Für kurze Zeit eine gewisse Befriedigung geben. Für kurze Zeit gelte ich, bin ich jemand, mache ich mir einen Namen, habe ich Macht, gewisse Einfluss. Für kurze Zeit. Aber es gibt kein wahres Leben. Nur in Gottes Wort ist echtes, ewiges, bleibendes, überfließendes, herrliches Leben. Nur dort. Wir leben von einem jeden einzelnen Wort. Von jedem Wort, das je aus dem Mund Gottes hervorgegangen ist, das wir wissen müssen. Und wir haben sie alle, diese Worte. Sämtliche dieser Worte haben wir. Der Teufel ist ja ein Lügner von Anfang an. Und genau so hat er zu Eva gesagt: Tu, was ich dir sage. Befolge mein Wort. Und du wirst erst richtig leben und sein wie Gott. Sie hat es getan. Und stattdessen kam Krankheit, Leid, Tränen, tiefste Sündenfinsternis. Und schlussendlich der ewige Tod. Welche Lüge, welcher Lügner. Was passiert uns, wenn wir tun, was der Herr Jesus, was Gott uns sagt und wir in allem sein Wort befolgen? Fragezeichen und Ausrufezeichen. Was passiert, liebe Geschwister, in unserem Leben, wenn wir in allem ihm gehorsam sind? Und diese Tatsache, dass der Mensch von einem jeden Wort aus dem Munde Gottes lebt, dies gilt, seit Gott die Menschen erschuf. Und es galt für sein Volk Israel im Alten Testament. Und genauso für uns heute. Wir wollen diese Stelle noch aufschlagen im 5. Mose 8. Es ist die Voraus, wie sagt man dem, die Vorausspiegelung, die Vorschattung von dem, was wir jetzt eben über den Herrn Jesus lesen, ist hier beschrieben im 5. Mose 8. Ich lese ab Vers 1. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt in das Land und in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Der Herr Jesus war nicht von ungefähr 40 Tage in der Wüste. Diese 40 Jahre in der Wüste, um dich zu demütigen. Um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir. Deine Füße sind nicht geschwollen. Diese 40 Jahre. So erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht. Wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Unser Herr, Gott selber, hat uns diese Stelle vorgelebt. Weil Gott, der Vater, hat sie nämlich nicht in erster Linie für ihn geschrieben, sondern für uns. Aber er ist Mensch geworden wie wir. Und er hat uns genau das vorgelebt. Mit seiner Zeit in der Wüste. Und darum müssen wir von ihm in die Wüste unseres Lebens geführt werden, damit wir gehorsam lernen gegenüber diesem heiligen, vollkommenen, treuen, himmlischen Vater und seinen Geboten und Anweisungen. Und dieser Gehorsam gibt dem Geist Gottes Raum in uns. Er setzt die Kraft frei in uns durch den Geist Gottes. Die Kraft wozu? Um in diesem schwachen, sündenanfälligen menschlichen Leib bis ans Ende auszuharren. Um in der Rennbahn zu laufen. Den Kampf zu kämpfen, der uns verordnet ist. Um am Ziel anzukommen, wo uns der Herr Jesus mit Freuden aufnimmt und uns, wie Petrus schreibt, den Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters reichlich gewährt. Reichlich gewährt. Wie wichtig ist es doch, dass wir möglichst viel, möglichst rasch, möglichst gründlich gehorsam lernen. Denn gehorsam bedeutet Leben, Herrlichkeit, unvergänglicher Reichtum im Himmel. Wir haben so ein falsches Bild, wenn wir das Wort Gehorsam hören. Dann denken wir gleich an das kleine Kind, das jetzt so gerne noch etwas möchte. Und es darf es nicht. Und es muss gehorsam sein. Und das macht es tief traurig. Nein. Der Gehorsam ist unsere Quelle echten Lebens. Es ist die Quelle himmlischen Reichtums. Es öffnet unseren ganzen Herzensraum für den Heiligen Geist. Gott gibt seinen Geist denen, die ihm gehorchen. Werdet voll Geistes. Ich komme zum Schluss. Wie wehren wir die Versuchungen unseres Fleisches, dieser Welt und Satans ab? Epheser 6, 16 bis 17. Durch Glauben, das heißt Gehorsam, und durch Gottes Wort. Es wird nicht reichen, in der Versuchung so quasi mechanisch und wie ein Zauberspruch Gottes Wort zu zitieren. Bist du dir das bewusst? Das wird nicht reichen. Wir müssen Glauben ausüben. Das ist der erste Punkt. Und dann kommt das Zitieren des Wortes Gottes. Das heißt, zuerst uns Gott unterwerfen und seinem Willen tun, ihm gehorchen. Und wie lernen wir Gehorsam? Durch Versuchungen und Leiden, Anfechtungen. Wie wahr ist dieses Lied? Ich danke dir für alle Schwierigkeiten, eben Anfechtungen, Versuchungen, Leiden. Denn sie machten mich gehorsam und gewiss. Amen. Ich möchte das nächste Mal noch einige weitere Aspekte und Bibelstellen zu diesem Thema Versuchung mit euch anschauen. Es ist für uns, für unseren Alltag, ein so wichtiges Thema. Ich möchte noch beten, wir neigen uns dazu. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen uns in allem vor dir beugen. Wir wollen deinen Weg gehen, Herr, weil wir immer mehr erkennen, dass tatsächlich wir von einem jeden Wort aus deinem Mund leben. Und darum wollen wir jedes Wort ernst nehmen und befolgen und gehorchen. O Herr, und so auch deinem Geist Raum geben in uns. O Herr, lass uns doch voll Heiligen Geistes werden, damit wir auch in unserer Umgebung für dich ein lebendiges Zeugnis sein können. Hilf du, Herr, decke du auf die Hindernisse, das Ungebrochensein, das Glauben dir verweigern, die Unterwerfung verweigern, Herr. Das sind schwere, schwere geistliche Hindernisse. Herr, dort, wo es nötig ist, decke du sie auf. Und dort, wo ein williges Herz ist, gib du Gelingen darin, Herr, dass wir voll Geistes sein dürfen, wie du es warst, treuer Heiland. Amen.